Guten Morgen. In einem Lied, das wir in Fisherman früher ab und zu gesungen haben, da heißt es im Refrain: Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Und im letzten Vers heißt von diesem Lied: Wir resignieren nicht, können vorwärts sehen, im Vertrauen unseren Weg mit Jesus gehen. Wir setzen seine Liebe gegen Hass und Tod. Wir setzen auf sein Angebot. Und in unserem Text heute, da geht es auch um Hoffnung, es geht um Glaube, es geht um Gnade und um Gerechtigkeit. Und darum habe ich diese Predigt auch mal überschrieben mit: Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Wir lesen gemeinsam Römer 4 ab Vers 6 bis Vers 25. Also Römerbrief, Kapitel 4, ab Vers 6 bis Vers 25. Ich lese aus der Luther-Übersetzung von 84. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun, gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein sollte, ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts und die Verheißung ist dahin. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an, wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen, nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dass es ihm zugerechnet worden ist, ist aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen, denen es zugerechnet werden soll, wenn wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten. Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ich möchte noch einmal beten, bleib dazu sitzen. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und dass es zu uns spricht. Und ja, ich bitte dich darum, dass wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Ich bitte dich, dass du mich gebrauchst, um dein Wort richtig weiterzugeben und dass ich nicht das eigene rede, sondern das, was du zu sagen hast. Amen. Wie gesagt, heißt die Predigt: Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Und es gibt mal wieder drei Punkte. Der erste heißt Hoffnung für Sünder. der zweite Hoffnung für Gerechte und der dritte Hoffnung für Hoffnungslose. Und bevor wir zu dem ersten Punkt Hoffnung für Sünder kommen, da möchte ich noch kurz ein paar einleitende Worte zu dem Kapitel 4 sagen. In Kapitel 4 geht Paulus ja eigentlich auf die Frage ein, ob sich denn die Lehre von Christus, ob die sich mit der Lehre des Alten Testaments deckt. Ob der Glaube an Christus wirklich der Glaube an den verheißenen Messias des Alten Testaments ist. Und diese Frage war natürlich für die Juden von entscheidender Bedeutung. Sie wollten wissen, ist das wirklich die Fortführung? Ist das wirklich der verheißene Messias? Sollen wir wirklich an diesen Christus glauben? Und deshalb schreibt Paulus in Kapitel 4 dann auch von den zwei zentralen Personen vom Volk Israel. Einmal von Abraham, dem Stammvater, und dann von David, dem herausragenden König von Israel. Die meisten Könige von Juda, wenn man so in 1. Könige oder in den Königebüchern, Chronikbüchern liest, werden mit David verglichen. Er wandelt in den Wegen wie sein Vater David oder er wandelt nicht in den Wegen wie sein Vater David. Also das war der König von Israel. Und anhand dieser beiden Männer, da zeigt er auf, dass es schon immer auf Glauben und Gnade ankam. Weil beide Männer, sowohl Abraham als auch David, wurden durch Glauben und Gnade gerecht. Der eine, Abraham, lange vor der Gesetzgebung und der andere, David, lange nach der Gesetzgebung. Und damit zeigt er auf, dieser Glaube an Christus ist also wirklich die logische Fortführung des alttestamentlichen Glaubens. Jesus ist wirklich der verheißene Messias, das deckt sich miteinander. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Hoffnung für Sünder. Und Paulus zitiert in Römer 4 den Psalm 32. Und deswegen schlagen wir den Psalm 32 gleich mal direkt auf in der Bibel. Psalm 32, die Verse 1 bis 5, würde ich gern mit euch lesen. Psalm 32, die Verse 1 bis 5. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Wir wissen nicht genau, wann David diesen Psalm geschrieben hat oder auf welche Sünde er darin Bezug nimmt. Aber es wird allgemein angenommen, dass er, ja genau wie im Psalm 51 auch, über den Ehebruch schreibt, den er mit Bathseba begangen hat und den nachfolgenden Mord dann auch an Uriah, um diesen Ehebruch zu verdecken. Und jetzt ist die Frage, wie wurde denn David gerechtfertigt? Er schreibt da in dem Psalm 32, schreibt er nichts von gesetzlichen Leistungen. Er schreibt nichts von Gesetzeswerken. Er schreibt nichts davon, dass er sich die Vergebung irgendwie durch ein Opfer verdient hätte. Sondern er schreibt von Übertretungen, die vergeben sind. Von Schuld, die nicht zugerechnet wird und von Sünde, die bekannt wurde. Also bekannt wurde im Sinne von bekennen. Und das ist ein Gedanke, den wir genauso auch im Neuen Testament finden. Ihr kennt die Stelle sicherlich alle. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und da sehen wir, für Menschen, die aufrichtig umkehren wollten, da gab es zur Zeit des Alten Testaments die Möglichkeit. Und diese Möglichkeit gibt es auch heute noch. Es gibt noch Hoffnung für die Welt, es gibt noch Hoffnung für Sünder. Aber, und das merken wir hier in beiden Versen oder in beiden Stellen, egal ob im Alten oder Neuen Testament, das Entscheidende ist, dass der Sünder seine Sünde nicht irgendwie kleinreden darf, sie nicht ignorieren darf, sie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, sondern dass er sie bekennt und dass er sie dem bekennt, der sie wirklich auch vergeben kann, nämlich Jesus Christus. Und nur der, der seine Lebensschuld bei Jesus Christus abgegeben hat und der ihn Herr seines Lebens sein lässt, der darf sich im eigentlichen Sinn des Wortes Christ nennen. Weil Christ wird man nicht durch Erziehung, nicht dadurch, dass wir hier aufgewachsen sind im vermeintlich christlichen Abendland, man wird nicht durch Sakramente Christ, nicht durch Kirchenbesuch, sondern eben nur durch diese ganz bewusste Hinwendung zu Jesus Christus. Dieser bewusste Schritt, ich gebe mein Leben in die Hände von Jesus, ich bekenne ihm meine Schuld und ich bitte ihn um Vergebung. Und für den Menschen, der das tut, gibt es Hoffnung. Und Hoffnung, das klingt für uns manchmal so, etwas schwammig, etwas vage. Vielleicht haben manche gestern gehofft, dass Deutschland gewinnt und die Hoffnung wurde 15 Sekunden vor Schluss noch erfüllt. Aber es war eine vage Hoffnung irgendwie. Die Schweden haben auch gehofft, dass sie gewinnen. Bei denen sah es besser aus, aber es war dann doch nichts. In der Bibel ist Hoffnung nicht so etwas Vages, nichts im Sinne von, ich hoffe mal, es regnet morgen nicht, sondern es ist etwas ganz Gewisses. Weil in Römer 5, Vers 5, da heißt es, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Also Hoffnung im biblischen Sinne ist etwas, auf das ich mich wirklich verlassen kann. Und solange wir noch auf dieser Erde leben, da ist Hoffnung grundsätzlich noch da. Da gibt es noch Hoffnung für Sünder. Hier auf dieser Erde, da muss jeder Mensch sich entscheiden, ob er seine Hoffnung wirklich auf Jesus Christus setzen möchte oder nicht. Und diese Entscheidung hat dann natürlich auch Konsequenzen in alle Ewigkeit. Es gibt Hoffnung für Sünder. Und diese Hoffnung gibt es nicht nur für den, der sich zum ersten Mal an Christus wendet, der zum ersten Mal seine Sünde Christus bekennt, sondern wenn wir die Geschichte von David lesen, dann sehen wir, er war ja ein gläubiger Mann, der grundsätzlich schon Gott gefallen wollte, der mit Gott gelebt hat, dem es ein Anliegen war, Gott zu dienen. Und trotzdem hat er sich in so eine schwere Sünde verstrickt. Und diese Sünde, die hat ihn belastet. Er schreibt davon, dass seine Gebeine verschmachteten, dass sein Saft vertrocknete, als er versucht hat, diese Sünde zu verschweigen, als er versucht hat, sie unter den Teppich zu kehren. Da ging es nicht. Das ging nicht gut. Und so ist auch für uns ein Trugschluss, dass wir denken, wir könnten Sünde in unserem Leben einfach totschweigen oder sie ignorieren. Das funktioniert nicht. Wir müssen Sünde bekennen, damit sie unser Leben, unsere Beziehung zu Christus nicht weiter belastet. Sünde ist irgendwie wie so ein Champignon, der nur im Dunkeln gut gedeiht. Und wenn da Licht reinkommt, dann wächst er nicht mehr. Und so ist bei der Sünde auch. Darum bring die Sünde ans Licht, bekenne sie deinem Herrn. Und in manchen Punkten muss man vielleicht einmal vor Menschen wirklich Sünde bekennen und mit Menschen auch über seine Schuld reden. Es gibt also noch Hoffnung für Sünder. Aber es gibt nicht nur Hoffnung für Sünder, sondern es gibt auch Hoffnung für Gerechte. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns Gedanken machen wollen. Hoffnung für Gerechte. Und vielleicht müssen wir den Punkt auch nennen, Hoffnung für Selbstgerechte. Aber es gibt eben nur dann Hoffnung für Selbstgerechte, wenn sie ihre Gerechtigkeit nicht in sich selbst suchen. Daher nennen wir ihn weiterhin Hoffnung für Gerechte. Die Juden zur damaligen Zeit, an die Paulus hier auch mitschreibt, die es auch gelesen haben, die haben sich selbst für ein bisschen was Besseres gehalten. Weil sie waren ja das auserwählte Volk Gottes. Gott hatte ihnen das Bundeszeichen der Beschneidung gegeben und er hatte ihnen das Gesetz gegeben, ganz persönlich. Und das ist natürlich ein Vorzug, den sie den anderen Völkern voraus hatten, ganz klar. Kein anderes Volk hatte das. Mit keinem anderen Volk hatte Gott so nahen Kontakt. Kein anderes Volk hatte die Möglichkeit, dem wahren Gott so zu dienen, wie es Israel konnte. Und daraus ist in diesem Volk eine gewisse Überheblichkeit den anderen Völkern gegenüber gewachsen. Sie waren das Volk Gottes, sie waren die Gerechten. Und Angehörige anderer Völker, die mussten zuerst mal Juden werden, damit Gott sie annehmen kann. Also sie mussten sich beschneiden lassen und sie mussten sich dem Gesetz unterwerfen. Das war das Denken. Und nach diesem Denken, wenn man das jetzt weiterdenkt, dann war die Folge von diesem Denken, dass die Juden sich vorgestellt haben, wenn einer Christ werden will, dann muss er ja zuerst mal Jude werden. Dann muss er zuerst übertreten ins Volk Israel, muss sich dem Gesetz unterwerfen, sich beschneiden lassen und dann kann er Christ werden. Sie haben sich gesehen als die Tür zum Heil sozusagen. Und genau diesen Zahn, den zieht Paulus seinen Lesern hier in Kapitel 4. Weil er ihnen zeigt, dass Abraham von Gott gerecht gesprochen wurde, bevor er beschnitten war. Also bevor er dieses Bundeszeichen bekommen hat, auf das sich die Juden so viel eingebildet haben. In 1. Mose 15, Vers 6, da kann man nachlesen, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und erst zwei Kapitel später, in 1. Mose 17, ab Vers 9, da wird die Beschneidung eingesetzt. Da heißt dann, und Gott sprach zu Abraham, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen, von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Aber Abraham wurde gerecht vor dieser Beschneidung, durch den Glauben. Und noch klarer ist, dass Abraham ja lange vor dem Gesetz gelebt hat, das ja erst Mose gegeben wurde. Also wurde dieser große Stammvater Abraham, auf den sie sich zurückbesonnen haben, die Juden, der wurde ohne Beschneidung und ohne Gesetz durch den Glauben gerecht. Und man kann sich vorstellen, das war natürlich für die Juden schon ein harter Brocken, das so zu sehen auf einmal, Beschneidung und Gesetz aus diesem Blickwinkel zu sehen und zu merken, Mensch, das stimmt ja, was Paulus hier schreibt, Abraham wurde wirklich ohne Beschneidung und ohne Gesetz gerecht. Und da mussten sie, die Juden, die ja nach dem Alten Testament als gerecht gegolten hätten, zumindest nach ihrer Vorstellung, sie mussten hier umdenken. Auch sie waren jetzt auf einmal herausgefordert, ihre ganze Hoffnung auf Christus zu setzen und nicht mehr auf ihre Werke, nicht mehr auf ihre Beschneidung sich zu verlassen, nicht mehr darauf sich zu verlassen, dass sie ja doch das Gesetz einhalten. Und ich glaube, dass wir das als Christen genauso begreifen müssen. Auch die von uns, die wirklich Christen sind, die sind ja vor Gott gerecht. Und wir müssen aber trotzdem begreifen, dass wir nicht nachträglich irgendwie unsere Erlösung noch erkaufen oder verdienen können. Das auch gar nicht müssen. Die Hoffnung, die wir haben, die ist nicht in dem begründet, was wir für Jesus tun, sondern die Hoffnung, die wir haben, die ist in dem begründet, was Jesus für uns getan hat. Es sind nicht die Werke, die wir tun, die uns vor Gott gerecht machen. Natürlich brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass echter Glaube natürlich auch Werke hat. Echter Glaube zeigt sich im Wesen des neuen Menschen. Es zeigt sich in seinen Worten, es zeigt sich in seinen Werken, dass ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat, dass einer nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für Christus. Natürlich gibt es da Werke, klarer Fall. Aber all das ist nicht der Grund unserer Errettung. Ein Lehrer von mir hat mal erzählt, dass er am Sterbebett von einem alten Diener Gottes saß oder stand, ich weiß es nicht. Und dieser Mann, der lag wirklich im Sterben, das war einer, der war ein hingegebener Christ und er lag im Sterben und mein Lehrer stand neben ihm und dieser Mann hatte Angst vor dem Tod, Angst vor dem Sterben. Und mein Lehrer hat versucht, ihn aufzumuntern, hat ihm dann aufgezählt, was denn dieser Mann alles für Jesus getan hätte, wie er evangelisiert hat und alles Mögliche getan hat. Und dann sagt dieser im Sterben begriffene Mann: Lass das, das klagt mich alles an. Vielleicht, weil er gedacht hat, ich hätte noch viel mehr tun können. Und dann hat er, mein Lehrer, wenn ich mich recht erinnere, angefangen, davon zu sprechen, was Jesus für diesen Mann getan hat. Und dann konnte dieser Mann in Ruhe sterben. Es ist nicht das, was wir für Jesus tun, sondern was Jesus für uns getan hat, was uns gerecht macht vor Gott. Und im Markus-Evangelium, im Kapitel 10, ab Vers 17, da steht die Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling. Und dort heißt in Vers 17, Markus 10, Vers 17: Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und wir kennen die Geschichte. Jesus sagt ihm dann, dass er alles verkaufen soll, was er hat, dass er den Erlös den Armen geben soll, dass er ihm nachfolgen soll. Und das will dieser junge Mann nicht, weil er viele Güter hatte, und er geht traurig davon. Danach wendet sich Jesus zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und natürlich sind die Jünger entsetzt über diese Aussage und fragen sich: Wer kann denn dann überhaupt noch selig werden? Und dann kommt Jesu Antwort: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Also das, was wir nicht tun können, nämlich vor Gott gerecht werden, das kriegen wir nie und nimmer hin. Das tut Jesus für uns. Er macht uns gerecht, nicht wir selbst. Und so steht es auch in unserem Text in Römer 4, Vers 25: Welcher ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt? Das Werk Jesu macht uns vor Gott gerecht, nicht unsere eigenen Werke. Und das ist wichtig für die unter uns, die sich vielleicht manchmal insgeheim die Frage stellen: Bin ich denn gut genug für den Himmel? Bin ich gut genug, um da reinzukommen? Vielleicht kennt ihr diese quälende Frage: Wird's am Ende reichen? Wir selbst werden niemals genug, gut genug sein, um in den Himmel zu kommen. Nie. Wir sind auf Jesu Gerechtigkeit angewiesen. Dann gibt es aber auch andere Christen, die sich insgeheim was auf ihre Leistungen einbilden, die sich vielleicht ein bisschen gerechter vorkommen als die anderen, weil sie wirklich viel auch für Jesus leisten, weil sie eine sehr innige Beziehung zu ihm haben. Aber auch der hingegebenste Christ ist vor Gott nicht gerechter als der Mörder, der sich kurz vor seinem Tod bekehrt. Es gibt also Hoffnung für Gerechte, weil Christus der ist, der uns rechtfertigt. Der letzte Punkt heißt Hoffnung für Hoffnungslose. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 16 bis 21 aus Römer 4 lesen. Römer 4, 16 bis 21. Deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnade sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der ist unser aller Vater, wie geschrieben steht: Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Also für Sarah und Abraham, da gab es rein menschlich gesehen keine Hoffnung mehr auf Nachwuchs. Abraham war fast 100, Sarah fast 90. Da war der Traum von den eigenen gemeinsamen Kindern wirklich gründlich ausgeträumt. Aber Abraham, so lesen wir es hier in Römer 4, er hat auf Hoffnung hingeglaubt, wo nichts zu hoffen war. Er wurde nicht schwach im Glauben und er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Jetzt sagen manche Bibelkenner vielleicht, halt. In 1. Mose 17, in den Versen 17 und 18, da steht was anderes. Das können wir gerne mal aufschlagen. Ich lese es euch aber auch vor. 1. Mose 17, die Verse 17 und 18. Da steht, nachdem Gott Abraham diese Verheißung gibt, dass er einen Sohn haben wird, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Und das hört sich jetzt nicht so sehr nach Glauben ohne Zweifel an. Aber wenn wir uns die Formulierung nochmal in Römer 4, Vers 20 genau anschauen, dann heißt es dort, dass Abraham, oder heißt es, er zweifelte nicht an der Verheißung durch Unglauben. Es war also bei ihm kein grundsätzliches Infragestellen der Glaubwürdigkeit Gottes. Es war also kein Unglaube, der Gott grundsätzlich mal gar nichts zutraut, sondern es war wohl mehr so ein menschliches Zweifeln trotz des Glaubens. Abraham wollte sozusagen glauben, aber in diesem schwachen Moment, da konnte er es nicht. Im Kopf, da war das Wissen da, aber im Herzen wollte es nicht zurecht ankommen. Oder es war andersrum, im Herzen wollte er glauben, aber sein Verstand hat ganz laut Nein gerufen, das funktioniert doch nicht. Du bist 100 Jahre alt und deine Frau 90, ihr kriegt keine Kinder mehr, vergiss es. Auf jeden Fall ist interessant, wie Gott darauf reagiert. Er wird dann nicht zornig oder ungehalten, sondern er bekräftigt sein Versprechen nochmal. 1. Mose 17, Vers 19 heißt es dann, nein, spricht Gott, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Und dann lesen wir auch nichts mehr davon, dass Abraham Gott nochmal widersprochen hätte, sondern jetzt kann er es wohl glauben. Und ich glaube, in unserem Leben, da gibt es auch immer wieder solche herausfordernden Situationen, in denen wir verstandesmäßig zwar wissen, dass Gott der Herr unserer Lage ist, aber unser Gefühl spricht eine andere Sprache. Oder wir haben doch das feste Vertrauen im Herzen, dass Gott das schon richten wird, aber unser Verstand macht sich gleichzeitig fast lustig über unseren Glauben. Wir sind dann so hin und her gerissen. Wir wollen Gott natürlich vertrauen, aber wir stehen uns irgendwie selber im Weg. Und wir lesen in der Bibel ja herrliche Verheißungen. Ich möchte nur eine davon zitieren, auch aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 28, wo es heißt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, da zweifeln wir dran, ob das denn wirklich stimmen kann, ob das, was wir gerade erleben, wirklich zu unserem Besten dienen kann oder zu dem Besten von dem Menschen, den wir lieben und wir es nicht verstehen. Wir können es nicht richtig glauben, was da steht. Und ich denke, diese Situation, die kennt jeder von uns. Und wenn uns in diesen schwachen Momenten der Glaube fehlt, dann können wir es Gott sagen. Und so hat es Abraham ja auch gemacht. Ach, dass Ismael möchte leben vor dir. Und was in seinem Herzen gesprochen hat, das hat Gott ja genauso gehört. Und ich weiß nicht, wie schnell wir eine Antwort bekommen. Bei Abraham ging es sehr schnell. Er sagt dann, Gott sagt zu ihm, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Ich weiß nicht, wie schnell wir die Antwort bekommen. Manchmal dauert das auch länger. aber ich weiß, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist und dass er keinen Fehler macht, auch wenn es sich für uns manchmal anders anfühlt, auch wenn wir ihn manchmal oder vielleicht auch oft nicht verstehen. Gott hat über die Jahrtausende hinweg bewiesen, dass er treu ist und dass er zu seinem Wort steht, und das gibt mir, das kann dir auch wirklich wahre Hoffnung geben. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass es Hoffnung für die Welt gibt. Es gibt Hoffnung für Sünder, die aufrichtig umkehren. Es gibt Hoffnung für Gerechte, weil wir nicht durch unsere Leistungen vor Gott gerecht werden, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Und es gibt Hoffnung auch für Hoffnungslose, weil Gott selbst unsere Hoffnung ist. Amen.